Wir hören vom NSU relativ viel, aber ich könnte jetzt hier im Saal mit Sicherheit auch die Umfrage machen, wer hat denn noch den Überblick? Wir wissen heute alle, welche Zeitungen, Lokalplättchen und ähnliche Frauenzeitschriften jetzt in der ersten Reihe beim Prozess sitzen. Aber würden wir denn schon die 5 Namen der Angeklagten zusammenkriegen? Ich glaube schon, das wäre schwierig. Und insofern erlaube ich mir ganz einfach, Sie mal mit auf eine Zeitreise zu nehmen. Wir machen 2 Zeitreisen, das sage ich gleich vorneweg. Wir fangen nochmal an vor 1,5 Jahren. An den 4. November 2011. 2 Nachrichten sind durch die Welt gegangen. Die eine Nachricht, irgendwie in Eisenach in Thüringen war ein Banküberfall und anschließend in einem Wohnwagen wurden 2 Tote gefunden. Geht mich nichts an, ist nicht mein Thema. Und bei uns in Sachsen, konkret in Zwickau, ist eine Wohnung, also eine Wohnhaushälfte in die Luft gegangen. Mein erster Gedanke war, okay, eine Gasexplosion, haben die Nachrichten Freitagnachmittag wieder nicht vollgekriegt, berichten sie auch sowas. Thema erledigt, aber die neue Woche ging los und plötzlich tauchten ja in der Bildzeitung 2 Bilder auf, wer die beiden Toten in Eisenach waren, Uwe B. und Uwe M. Uns kamen die Bilder bekannt vor. Wir guckten in unser Archiv, ins antifaschistische Informationsblatt aus dem Jahr 1998 und siehe da, Uwe B. heißt Uwe Böhnhardt, Uwe M. heißt Uwe Mundlos und mit den beiden ist Beate Zschäpe im Januar 1998 untergetaucht. Wir wussten es schon damals, also 98, dass diese 3 ihre politische Heimat im Thüringer Heimatschutz hatten. Der Thüringer Heimatschutz ist aus einer Anti-Antifa-Bewegung entstanden, aus der Anti-Antifa aus Thüringen, also die Hatz auf Antifaschisten. Die 3 waren in Thüringen schon lange zusammen aktiv gewesen. Sie haben zusammen an Demonstrationen teilgenommen, auch an Demonstrationen, die mit der NPD zu tun hatten. Sie waren zu dritt Aktivisten, Kader der Blood-and-Honor-Bewegung in Thüringen. Sie waren gemeinsam an Straftaten der verschiedensten Couleur beteiligt, von Propagandadelikten bis zu Gewaltstraftaten. Sie wurden dann im Januar 98 ja gesucht wegen Sprengstoff, wegen Bombenbauen, wegen Sprengstoffattrappen. Bereits im Januar 98 waren die 3 in ihrem Kopf, in ihren Köpfen schon weiter als der Thüringer Heimatschutz. Sie hatten sich bereits zu dem Zeitpunkt weiter radikalisiert und wollten noch konsequenter für ihre Ziele kämpfen. Ihre Ziele: Kampf für die weiße Rasse, Kampf gegen das System. Parallel dazu bitte ich Sie ganz einfach nochmal mit mir Anfang der 90er Jahre in den Osten zu gehen. Die Wende liegt hinter uns. Ein System ist komplett zusammengebrochen. Jugendarbeit gibt es nicht mehr. Die Sicherheitsbehörden müssen komplett neu aufgebaut werden. Die Menschen sind orientierungslos, sind hoffnungslos und parallel dazu streiten sich die Verantwortlichen, wie es weitergehen soll. Ich möchte das am Beispiel von Thüringen kurz noch illustrieren, damit man wirklich ein Bild von den Sicherheitsbehörden zur damaligen Zeit hat. Im Thüringer Untersuchungsausschuss hat es einen großen Teil mit eingenommen. Anfang der 90er Jahre streiten sich die Landeskriminalämter von Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz, welches ihrer Modelle eines Landeskriminalamtes, einer insgesamt auch Aufbau von Polizeistrukturen, denn für Thüringen das Beste wäre. Und man braucht ja nur Einwohnerzahlen zu vergleichen und kommt eigentlich sofort darauf, also das bayerische Modell auf Thüringen anzuwenden, wäre einfach ein bisschen albern. Aber man stritt sich trotzdem. Und über dieses Streiten vergaß man eigentlich das, was politisch auf der Tagesordnung stand. Ich war einfach erschrocken, dass die politischen Verantwortungsträger bis hin zu den damaligen Innenministern nicht mitbekommen haben, dass Anfang der 90er Jahre Karl-Heinz Hoffmann nach Thüringen gezogen ist. Wehrsportgruppen Hoffmann ist nach Thüringen gezogen und die thüringischen Behörden haben dies überhaupt nicht registriert. Das war die Zeit damals. Im Untergrund sollen Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt mindestens 10 Morde begangen haben, mindestens 2 Anschläge mit jeweils Dutzenden Verletzten, zahlreiche Banküberfälle. Im Untertauchen haben sie dann sogar ein Video produziert, das mittlerweile bekannte, überaus eklige Pink Panther Video, wo Bilder von Tatorten von den Ermordungen zu sehen sind, Bilder, die nicht vorher öffentlich waren, Bilder, die erstellt worden sind, bevor die Polizei an den Tatorten waren. Also Täterwissen eindeutig dabei. Die 3 sollen, so entnehme ich es der Anklageschrift für Beate Zschäpe, André Eminger, Holger Gerlach, Carsten Schulze und Ralf Wohlleben, das sind die anderen 4 Namen, neben Beate Zschäpe, die irgendwann in München der Prozess losgehen soll. Aber die Taten werden nur dem Trio vorgeworfen. Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos, Beate Zschäpe. Morde, Überfälle, Anschläge bundesweit. Als Trio. 13 Jahre im Untergrund. Mit einem normalen Alltagsleben, mit schönen Urlaubsreisen, Katzenbetreuung und einem Umbau des Hauses mit perfekter Sicherheitstechnik, so dass auch in der ersten Etage zu sehen ist, wer unten an der Haustür klingelt, mit der Möglichkeit zu schießen im Haus. Und das alles bloß als Trio. Ich habe diese Trio-Theorie persönlich von Anfang an angezweifelt. Weihnachten 2011 war etwas Ruhe eingekehrt und wir haben mal durchgezählt, wo könnten welche Unterstützungen, Kontaktpersonen möglich gewesen sein, welche Namen haben eigentlich höchstwahrscheinlich mit der ganzen Sache zu tun. Um Weihnachten 2011 sind wir in meinem Büro bereits auf über 100 Namen gekommen, die wir dem Netzwerk zuzählen würden. Anfang 2012, es war dann so im März, April, legten die Behörden eine Liste mit 38 beziehungsweise 41 Namen vor, die Sie für Kontaktpersonen beziehungsweise mögliche Unterstützer von diesem Trio gehalten haben. Im Oktober 2012 waren die Behörden plötzlich bei einer 100er-Liste. Und jetzt seit einem Monat ungefähr arbeiten die Behörden mit einer 129er-Liste. Allerdings möchte ich dazu sagen, ich kenne alle Listen, ich darf öffentlich nicht über alle Listen sprechen, aber ich kann eins sagen, auf den Listen der Behörden fehlen mir Namen und es stehen Namen drauf, wo ich mir sage, na, in welchem Zusammenhang sollen denn diese Personen mit dem Trio gestanden haben. Dieses Trio war in der Szene, in der Nazi-Szene, bereits vor dem Untertauchen fest vernetzt, in alle Bereiche. In ihren Adresslisten bereits aus der damaligen Zeit findet sich alles. Narzisstische Ideologientransporteure, Straftäter, Gewalttäter, bis hin zur Endphase die Gefangenenbetreuung. Die langjährige Vorsitzende der Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene stand auch auf der Adressliste, die gefunden worden ist. Von der Idee über die Durchführung bis, falls man die Konsequenzen tragen muss und in den Knast muss, die Betreuung dafür, alles war vorhanden. Beate Zschäpe war nach dem 4. November 2011 noch 4 Tage bundesweit unterwegs, bevor sie sich am 8. November selbst der Polizei gestellt hat. Ihre gesamten Stationen dieser 4 Tage sind bis jetzt noch nicht öffentlich aufgearbeitet. Eins fällt aber zum Beispiel definitiv weg, dass sie in Nürnberg war und in Nürnberg selbst eins dieser ekligen Videos eingeworfen hat. In Nürnberg wurde dieses Video ohne Briefmarke, ohne Poststempel abgegeben. Die Linke hat in Sachsen so ein Video bekommen und in Sachsen-Anhalt mit Adressen, die aus dem Jahr 2007 stammten, sprich es stand nicht die Linke drauf, sondern PDS stand noch drauf und auch die Adressen waren nicht mehr eindeutig. Ich hatte bereits erwähnt, dass Sie die 3 zu Plattenonner gehört haben. Plattenonner war dann auch in Sachsen die Struktur, die sie sofort aufgenommen hat und ihre Ankunft unterstützt hat, die Erstwohnung zur Verfügung gestellt hat, Geld organisiert hat, damit das Untertauchen gelingen kann. Aber Plattenonner ist eins der größten Probleme, die wir mit betrachten müssen. Die Behörden sortieren Plattenonner regelmäßig in den Bereich Subkultur, Musikbereich ein. Das sind die, die ein paar Nazi-Konzerte organisieren, CDs produzieren, paar Bands betreiben, dass diese Plattenonner-Bewegung aber eine knallharte Neonazi-Bewegung ist, denen es um den Kampf für die weiße Rasse geht, denen es darum geht, gegen das System wirklich zu kämpfen. Das wird von den Behörden immer noch unterschätzt und auch das Verbot 2000 ist aus meiner Sicht nicht endgültig durchgesetzt worden. Und man schaut auch heute nur, ob irgendwo Konzerte stattfinden, wo ein Plattenonner-Logo auftritt oder ähnliches. Ich komme aus Sachsen und kann sagen, wir hatten es gut 2000. Plattenonner in Sachsen fiel nicht unter das Verbot von Plattenonner. Also war das jetzt etwas ironisch gemeint. Die sächsische Sektion von Plattenonner ist nämlich im Herbst 98 aus dem Bundesverband ausgetreten. Und als der Bundesinnenminister Plattenonner bundesweit verboten hat, betraf es die sächsische Sektion nicht, weil die sind vorher ausgetreten. Die Behörden haben aber die Plattenonner-Kader weiter beobachtet, auch in Sachsen. Sie haben sogar Akten über die angelegt und die haben von den Behörden auch einen Namen gekriegt. Die hießen ordnungsgemäß Ex B und H. Wir wissen, dass dort regelmäßig Mitgliederversammlungen stattgefunden haben. Dort ging es da auch um die Beitragsehrlichkeit. Und trotzdem wurde dann im Herbst 2000, wo das bundesweite Verbot stattgefunden hat, wurden in Sachsen keine Bemühungen unternommen, diese sächsische Struktur vom sächsischen Innenminister zu verbieten. Eine Frage, an der wir im sächsischen Untersuchungsausschuss noch intensivst arbeiten. Plattenonner hat auch einen bewaffneten Arm. Compaid 18. Und die sind sehr wohl weitaus auch bereit, öffentlich propagiert für den bewaffneten Kampf. Deutsche Behörden wissen das. Und sie wissen auch, dass es dafür Konzepte gibt. Man stellt fest, ja, über sowas wird auch in Deutschland an der einen oder anderen Stelle von Nazis diskutiert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass in Deutschland so etwas umgesetzt wird, ist sehr unwahrscheinlich. Das Konzept des führerlosen Widerstandes, die Turner Diaries, all das war den deutschen Behörden bekannt, aber sie haben es für Deutschland nicht möglich gehalten. Bei diesen Konzepten, die von Compaid 18 und Plattenonner entwickelt worden sind, finde ich die absolute Schablone für das, was der NSU getan hat. Man geht in den Untergrund, verhält sich unauffällig, führt ein normales Alltagsleben, hat im engeren Umkreis Kontaktpersonen, die unwichtig sind, und erst über die dritte und vierte Kontaktreihe komme ich zu führenden Köpfen. Aber im direkten Umfeld der Zelle, der Kleingruppe, wird es keine bekannten Namen geben. Und zum Konzept gehört auch, wir schreiben keine Bekennerschreiben. Erinnern wir uns. Eins der größten Aufschreie, nach dem NSU bekannt geworden ist, na, den konnten wir ja nicht auf die Schliche kommen, die haben doch keine Bekennerschreiben hinterlassen. Dass die Nazis ein komplettes Konzept dafür haben, warum man keine Bekennerschreiben hinterlässt, hätte bekannt sein müssen. Keine Bekennerschreiben heißt logischerweise, ich sage den Behörden nicht, in welche Richtung sie ermitteln sollen. Keine Bekennerschreiben heißt als zweites, die Opfer, die potenziellen Opfer, ihr Umfeld, haben keine Ahnung, aus welcher Richtung ist der Angriff gekommen. Vor wem muss ich jetzt eigentlich Angst haben? Und als drittes, der Vorteil von keine Bekennerschreiben, und das haben die deutschen Behörden perfekt umgesetzt, die Ermittlungen gehen in alle Richtungen, einschließlich dem Umfeld der Opfer selber. Das haben die deutschen Behörden getan. Sie haben die Opfer, ihre Familien in ein kriminelles Milieu einsortiert. Ging es da um Drogen, Mafia, Schutzgelderpressung, all diese Richtungen, die intensivst ermittelt worden ist. Und auch damit schädige ich die Opfer, die Hinterbliebenen, ein weiteres Mal. Erfolg auf der ganzen Linie, wenn ich meinen Feind schädigen möchte. Es sind also viele Fragen, die sich immer wieder ergeben, wenn wir uns damit beschäftigen. Und trotzdem begegnet uns hauptsächlich die Frage, warum? Dieses Warum. Und dann schauen wir uns doch mal an, was ist die Denkleistung, die Denkarbeit von deutschen Sicherheitsbehörden. Es geht um die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und wenn man sich die Definition, die offiziell getragen wird, für freiheitlich-demokratische Grundordnung anschaut, sind das 5 Punkte, in denen es um das Staatswesen geht. Das Funktionieren des Staates, Unabhängigkeit der Gerichte, freie Wahlen, Zulassen von Opposition und Ähnliches. Und erst als 6. Punkt kommen die Menschenrechte. Und jetzt könnten wir es durchdeklinieren, Der Rassismus, der ja das Grundmotiv des NSU war, hat nur sehr schlecht Platz in diesem Gedankenkonstrukt. Das kann man unter Menschenrechte einsortieren. Rassismus ist keine Gefahr für den Staat. Rassismus, das wissen wir, ist eine Gefahr für die Gemeinschaft. Aber die Behörden interessieren sich nur für die Gefährdungen, die sie für den Staat vermuten. Ich will das ganz einfach mal illustrieren. Der Präsident des Sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz reist immer mit einer PowerPoint-Präsentation zu seinen, ich sag mal, Verkaufsveranstaltungen. Also er hat jetzt das Geschäft eines Gebrauchtwarenhändlers und muss diesen gammlichen Laden von Geheimdiensten irgendwie positiv verkaufen. Und da reist er nun immer so rum und hat dann seine PowerPoint-Präsentation und erklärt den Menschen und versucht den Menschen zu erklären, was das Landesamt für Verfassungsschutz macht. Also das Landesamt für Verfassungsschutz bekämpft Rechtsextremismus, Linksextremismus und Ausländerextremismus. Und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, damit Sie auch verstehen, welche Gefahr von diesen drei Richtungen ausgeht, habe ich Ihnen das mal hier vorne an die Wand geworfen. Also vom Rechtsextremismus geht die Gefahr eines Führerstaates aus. Vom Linksextremismus droht uns die Gefahr der Diktatur des Proletariates. Und vom Ausländerextremismus, da kommt dann der Gottesstaat. Das gibt's nichts zu lachen. Das ist für diese Beamten todernst. Dafür leben die. Die Gefahr, die wirklich für unser gemeinsames Leben von Ideologien der Ungleichwertigkeit ausgeht, wird in dem Zusammenhang überhaupt nicht wahrgenommen. Ob es die Fremdenfeindlichkeit, der Antisemitismus, Homophobie, Gewalt gegen Obdachlose, Abwertung von Menschen mit Beeinträchtigung und so weiter ist, spielt kein Thema. Und parallel dazu, wir wissen alle, dass diese Ideologien der Ungleichwertigkeit in der gesamten Gesellschaft vorhanden sind. Hier mehr, dort weniger. Rassismus gibt es auch in den Behörden. Ich brauche es doch nur aufzuzählen. Asyldebatte. Dönermorde. Dass das Oberlandesgericht München nicht festgestellt hat im ersten Anlauf, dass ausländische Medien, gerade türkische und griechische Medien, keinen Platz hatten bei der Presseberichterstattung. All das ist für mich eigentlich Ausdruck von Rassismus. Und parallel dazu in unseren deutschen Behörden, mir fällt es immer wieder auf, habe ich ganz klar autoritäre Vorstellungen. Da muss alles von oben nach unten klar geregelt sein. Es muss alles seine deutsche Ordnung und Gründlichkeit haben. Und das ist gerade in dem Zusammenhang besonders traurig, ich nenne es mal eine deutsche Nationalborniertheit. Die Nagelbombe in Köln-Kolbstraße. So eine Bombe ist in einem anderen europäischen Land eingesetzt worden. In London. Da traf es Schwule. Aber das war genau dasselbe Modell. Da wurde keine Parallele gezogen. Man interessiert sich nicht dafür, wie sich andere Länder vielleicht mit der Thematik schon beschäftigt haben. Und all das ist natürlich von den Einstellungen her häufig in Punkten, Schnittmengen zu dem, was ich Einstellungsmuster einer extremen Rechten nenne. Und dann kommt natürlich das klassische deutsche Behördenagieren dazu. Bürokratisch und buchhalterisch nenne ich es mal. Nehmen wir ganz einfach diese Schubladen, Kategorien, die Verfassungsschutzbehörden haben, um Nazis zu sortieren. Bei uns in Sachsen sind das so 8 bis 10 Schubladen. Es kommt darauf an, welchen Verfassungsschutzbericht aus welchem Jahr ich mir nehme. Also wir unterscheiden dann zwischen Parteien, das ist noch relativ klar, aber dann gibt es neonationalsozialistische Kameradschaften, dann gibt es subkulturelle Kameradschaften, dann gibt es lose Zusammenhänge. Diese losen Zusammenhänge werden nochmal unterschieden in neonationalsozialistische und subkulturelle. Dann haben wir noch sonstige Kameradschaften und dann haben wir noch freie Kräfte und dann, ich hätte mein Problem, also die einzelnen Nazi-Strukturen in Sachsen in diese Schubladen zu kriegen. Ich habe mich damals gefreut, es ist mir zwar ein bisschen peinlich, das so deutlich zu sagen, aber mir war mal ein Verfassungsschutzbericht von Nordrhein-Westfalen in die Hand gefallen und da gab es eine Gliederung zwischen aktionsorientierter extremer Rechter, parlamentsorientierter extremer Rechter und diskursorientierter extremer Rechter. Da konnte ich besser damit arbeiten als die Schubladen, die wir bei uns in Sachsen haben. Parallel dazu ist es natürlich aber so, dass jede Behörde nur in seinem Zuständigkeitsbereich denkt. Also wir in Sachsen, wenn da die Behörden, die Offiziellen, auch viele Journalistenleiter, aber am liebsten Politiker, reden ja immer vom Thüringer Terrortrio. Thüringen, das sind die da drüben. Naja, die Thüringer sind aber nicht dumm. Die haben sich entschieden, immer von der Zwickauer Terrorzelle zu reden. Also immer schön die Schuldzuweisung an die anderen. Wenn wir uns die Behördenarbeit anschauen, der Organisationsbegriff, ich habe immer den Verdacht, Struktur- und Organisationsbegriffe der deutschen Behörden müssen so Anfang des letzten Jahrhunderts entstanden sein. Also das schönste Beispiel, um es nochmal zu illustrieren, es ist ja vor 14 Tagen bekannt geworden, dass Nazis versucht haben, auch über die Kneste ein neues Nazi-Netzwerk aufzubauen. Und natürlich wurde auch in der Politik gefragt, gibt es das in dem Land, in dem Land, in dem Land. Und bei uns ist auch der Justizminister gefragt worden, obwohl in dieser Anzeige, in diesem Biker-Magazin, 3 Anstalten in Sachsen mit genannt worden sind, wurde auch er gefragt, was er denn jetzt die letzte Woche dazu rausbekommen hat. Und er stellt sich hin und sagt, organisierte Strukturen sind nicht vorhanden. Also ich fragte mich nur, welche Vorstellung hat ein Justizminister, wie im Knast eine organisierte Struktur aussehen soll. Treffen die sich zum offenen Plenum, wählen den Vorsitzenden, legen fest, wer Protokoll führt und gehen anschließend dann noch zum Vereinsgericht, um sich als Verein eintragen zu lassen. Aber unsere Behörden denken wirklich in einem Organisationsmodell, was nach diesen Vorstellungen funktioniert. Spaßeshalber, wer Zeit und Lust hat, kann ja mal im Internet www.thüringerheimatschutz.de eingeben. Das ist die Organisation, wo Bönhard, Mundlos und Schäbe hergekommen sind. Diese Internetseite gibt's noch heute, aber man wird sofort zum freien Netz weitergeleitet. Es gibt das freie Netz Mitte und es gibt vor allen Dingen ein freies Netz Süd. Das ist vor allen Dingen Bayern und ein bisschen drumherum. Und Mitte war eigentlich hauptsächlich Sachsen, ein bisschen Sachsen-Anhalt, Teile Thürings, auch bis runter nach Bayern. So, unsere sächsischen Behörden streiten sich mit mir seit 3 Jahren, was dieses freie Netz ist. Die Behörden sagen, es ist ein Internetportal mit regionalen Seiten. Und ich treffe die Kader des freien Netzes in der harmlosen Variante als Ordner bei Nazi-Demonstrationen. Wir wissen, wir können nachweisen, dass Kader des Freien Netzes für die NPD zu Kommunalwahlen kandidieren. Wir wissen, welche Kader, welche Mitglieder des Freien Netzes brutalste Gewalttaten begehen. Und nicht zu vergessen, die Tatsache, dass sie sich auch körperlich treffen. Ach so, eins noch. Einige von den Leuten sind auch bei der NPD-Landtagsfraktion als Mitarbeiter angestellt. Also wie man ein Internetportal als Mitarbeiter anstellen kann, ist mir einfach ein Rätsel. Aber man will diese Vernetzung nicht als Struktur anerkennen. Weil es, in welche Schublade soll ich denn das tun? Plattenonner übrigens fällt ja unter subkulturell. Wir haben aktuell eine Kameradschaft, die nennt sich selbst Terrorcrew Muldental. Soll ich jetzt fragen, wo das einsortiert wird? Subkulturell. Ich habe den Innenminister gefragt, wo hätten Sie denn NSU einsortiert? Es wäre auch bei subkulturell gelandet, weil Sie haben ja ein Video produziert. Das ist der Kulturbeitrag wahrscheinlich. Dabei. Jetzt habe ich über Organisationsbegriffe, Länderzuständigkeiten, Schubladen geredet, aber das größte Verbrechen, so möchte ich es wirklich bezeichnen, ich nehme dafür bewusst den Begriff Verbrechen, ist das V-Leute-System. Ich glaube, für uns alle ist der gravierendste Punkt dabei diese Figur Karsten Schepanski bzw. Piato. Dieser Karsten Schepanski hat Anfang der 90er Jahre mit anderen zusammen einen Nigerianer zusammengeschlagen und man hat ihn versucht umzubringen. Karsten Schepanski ging in den Knast wegen versuchten Mordes und denkt sich so im Knast, mir ist langweilig, ich biete jetzt mal meine Dienste dem Verfassungsschutz, dem sogenannten Verfassungsschutz an. Und das Innenministerium Brandenburg sagt im Endeffekt ja. Er kriegt einen V-Mann-Führer, der ungefähr genauso alt ist wie er, 26, 27. Die beiden duzen sich. Und den Alltag muss man sich so vorstellen, dass dieser Geheimdienstler früh zum Knast gefahren ist, Karsten Schepanski abgeholt hat. Zuerst sind sie noch losgefahren, um für den Sohn von Karsten Schepanski irgendwelche Spielzeugsachen zu holen. Und anschließend fuhr man dann nach Sachsen und Karsten Schepanski traf sich mit sächsischen Nazis. Da war dann der V-Mann-Führer nicht dabei. Der wartete im Auto und ließ sich dann erzählen, was Karsten Schepanski halt erzählen wollte. Der Wahrheitsgehalt, den zu prüfen, steht immer auf einem anderen Blatt. Die Wertigkeit von Informationen ist auf die Art und Weise schwer prüfbar. Was meine ich mit Wertigkeiten? Ich sage immer, wenn so ein Nazi-Spitzel am Dienstag verrät, dass am Samstag ein Nazi-Konzert stattgefunden hat, bringt ihm das Geld. Aber mittlerweile kann man googeln und irgendein anderer Nazis hat das schon irgendwo gepostet. Also brauche ich diese Information nicht. Aber ob dieser Spitzel auch untergetauchte Nazis verrät, das würde ich immer wieder bezweifeln. Karsten Schepanski hat im September 98 die wichtige Information geliefert, die wirklich zum Auffinden des Trios hätte führen können, die die gesamte Mordserie hätte verhindern können, die die Banküberfälle hätte verhindern können, die auch die Anschläge hätte verhindern können. Es gab im September 98 folgende Nachricht, folgende Informationen. Jan Werner, das ist ein führender Kopf der Platten-Honor-Szene in Sachsen gewesen zum damaligen Zeitpunkt, noch nicht ausgetreten aus dem Bundesverband, will Waffen organisieren für das untergetauchte Trio. Das Geld für die Waffen stellt Platten-Honor Sachsen zur Verfügung. Das Trio möchte mit diesen Waffen einen weiteren Überfall begehen, um mit dem Geld ins Ausland gehen zu können. Was hätte ich mehr wissen brauchen? Ich habe jetzt eben gesagt, damit sie einen weiteren Überfall begehen können. Und ich habe vorher gesagt, damit hätten wir die Überfallserie verhindert. Wir wissen bis heute nicht, welchen Überfall gab es zwischen Januar und September 98. Es ist uns allen keiner bekannt, der dem Trio zugerechnet wird. Aber die Aussage war doch ein weiterer. Wir werden es so schnell auch nicht erfahren, weil wir reden nämlich über die Information, die ein Geheimdienst bekommen hat. Und dieser Geheimdienst hat gesagt, uns ist der Quellenschutz das Wichtigste, drum geben wir diese Information nicht an die Polizei. Aber wo Überfälle stattfinden oder stattgefunden haben, das kann nur eine Polizei ermitteln. Da handelt es sich ja um Straftat. Und wenn ich jetzt Quellenschutz sage, ich habe vor anderthalb Jahren noch gedacht, Quellenschutz meint das Leib und Leben von Carsten Schepanski an dieser Stelle. Denn wenn rauskommt, dass er ein Spitzel ist, geht es denen nun nicht so gut. Quellenschutz für die deutschen Geheimdienste heißt aber Schutz des weiteren Zugangs zu Informationen. Nicht der Mensch Carsten Schepanski ist uns wichtig, sondern uns ist wichtig, dass er weitere Informationen aus der Naziszene uns liefert, damit wir als Geheimdienst weiterarbeiten können. Und ob es dabei um Straftaten geht oder ähnliches, ist völlig unwichtig. Wenn wir als Geheimdienst begründen können, dass mit der Freigabe dieser Information unsere Arbeitsweise behindert wird, werden wir immer begründen können, warum wir diese Information an die Strafermittlungsbehörden, Polizei oder Justiz nicht weiterreichen. Die Behörden machen jetzt hauptsächlich Selbstschutz. Da werden Akten vernichtet, bei uns in Sachsen werden auch welche gefunden. Und diese Art und Weise macht es natürlich äußerst kompliziert, die Dinge aufzuklären. Bei uns in Sachsen haben wir es geschafft, dass der Datenschutzbeauftragte sich die Aktenlage beim Landesamt für Verfassungsschutz und die Art und Weise der Vernichtung anschaut, um den Vorwurf auszuschließen, es sind Sachen vernichtet worden, die NSU-relevant sind. Im Gegensatz zur Bundesebene würde ich heute sagen, in Sachsen ist es nicht zu bewussten Schredderaktionen nach dem 4. November 2011 gekommen. Für die Bundesebene, das wissen wir, sieht das völlig anders aus. Aber was in Sachsen passiert ist, man hat planmäßig Akten vernichtet. Also es gibt einen Datenschutz und laut Verfassungsschutzgesetz, wer 5 Jahre nicht auffällig geworden ist, dessen Akte muss vernichtet werden. Und so wurde vernichtet. Es gibt keine Auffälligkeiten in der Häufung vor dem 4., nach dem 4., auch nicht im Vergleich zwischen November 2011 und November 2012. Das hat alles der Datenschutzbeauftragte gemacht. Es gibt auch keine Unterscheidung, Auffälligkeiten im Vergleich zwischen Rechts-, Links-, Ausländerextremismus, diesen Bereichen. Aber Ich habe vor uns gesagt, ich hatte Weihnachten 2011 100 Leute auf meiner Liste. Die Behörden hatten Anfang 2012 mal 38 oder 41 auf der Liste. Wir reden jetzt von 129. Wenn Sie sozusagen Dezember geschreddert haben, Januar geschreddert haben, vielleicht hatten die auch schon eher die 38er-Liste. Die haben sich vielleicht nach der 38er-Liste gerichtet. Aber mit Sicherheit konnten Sie ja damals noch nicht wissen, dass jetzt davon ausgegangen wird, dass weitere Personen im Verdacht stehen, Kontaktpersonen zu sein. Die Definition von NSU-relevant haben Sie nur nach bestimmten Personen gemacht, die Ihnen von den Ermittlungsbehörden mitgeteilt wurden. Und unser Datenschutzbeauftragte war so ehrlich und hat klipp und klar gesagt, ob NSU-relevante Akten vernichtet worden sind, kann er nicht nachprüfen, weil die Akten sind vernichtet. Es ist also insgesamt ein sehr schwieriges Unterfangen. Und bei den Untersuchungsausschüssen, ob nun in Bayern, Thüringen, Sachsen oder im Bundestag, steht das Behördenversagen natürlich an oberster Stelle. Der Prozess, der hoffentlich nächste Woche beginnen wird in München, hat an erster Stelle die Aufklärung der konkreten Straftaten, der Morde, der Anschläge, der Banküberfälle. Ich glaube, das sind wir auch den Opfern und Hinterbliebenen ganz einfach schuldig, dass es hier zu einer Aufklärung kommt. Aber ich persönlich habe das Gefühl, allein von der Anklageschrift, wie sie der Generalbundesanwalt erarbeitet hat, ist es reichlich entpolitisiert. Das Netzwerk von Nazis wird kaum eine Rolle spielen. Und die Verstrickung von Behörden habe ich dort eigentlich auch nichts gefunden. Es gibt natürlich zurzeit auch diverse Kommissionen. Es gibt eine Bund-Länder-Kommission, es gibt eine Schäfer-Kommission. Wir hatten jetzt eine Heigel-Harms-Ranacher-Kommission. Also es gibt 1000 Kommissionen und die haben eigentlich nur eins zu tun, rette, was noch zu retten ist. Anders kann ich das nicht sagen. Und wirklich die Vernetzung, das Netzwerk aufzudecken, das wird die Aufgabe von uns einfachen Leuten sein. Sage ich so, wie es ist. Engagierte vor Ort, die sagen, ich glaube das nicht, dass da zwei Thüringer Sachsen losgelatscht sind und bei uns im Westen ausgekundschaftet haben, wie Fluchtwege sind, wie Rückzugsmöglichkeiten sind, wie das ganze Leben geplanten Opfer ist. Und da gibt es Gott sei Dank viele Aktivitäten. Und ich kann nur hoffen, dass engagierte Antifaschistinnen und Antifaschisten, unterstützt von vielen anderen und von Journalistinnen und Journalisten, ganz einfach diese Aufgabe fortsetzen. Denn ich glaube, dass auch wir uns eingestehen müssen, dass wir zwei Fehler in der Vergangenheit gemacht haben oder zwei Fehler zugelassen haben. Das eine ist die bundesweite Vernetzung von Engagierten gegen Rechts, ist irgendwann ein bisschen auf der Strecke geblieben. Es gibt noch die Unterstützung, dass man sich gegenseitig auffordert, Demonstrationen gegen Nazis zu unterstützen. Leute, kommt alle nach Dresden. Wer alles in Dresden mal war die letzten Jahre, vielen Dank nochmal an der Stelle. Aber dass Recherche vernetzt wird, dass Wissen miteinander geteilt wird, ist ein bisschen eingeschlafen. Und das Zweite, was wirklich viel gravierender ist aus meiner Sicht, ist das Auseinanderfallen von Anti-Nazi-Arbeit und antirassistischer Arbeit. Wir alle hätten eigentlich zucken müssen, als 2006 die Demonstration in Kassel war, kein zehntes Opfer, wo die Migranten-Community ganz klar gesagt hat, das ist eine Mordserie, die richtet sich gegen Migranten. Hier gibt es einen rechten Hintergrund, hier gibt es rassistische Motivation. Und das haben wir leider nicht genügend zur Kenntnis genommen. Aber ich will zum Schluss ganz einfach Ihnen, euch, auch zwei positive Dinge, die ich wahrgenommen habe in den letzten anderthalb Jahren, mit auf den Weg geben. Erstens habe ich das Gefühl, dass die Themen, die mit Nazis zu tun haben, anders auf der öffentlichen Tagesordnung stehen als vor zwei Jahren. Und das Zweite, was ich auch als Erfolg sehe, es ist mein Empfinden, können Sie sagen, naja, die Kleine kommt aus dem Osten, die will es nicht anders. Geheimdienste und dieses V-Leute-System in der BRD stand für meine Begriffe und meiner Wahrnehmung her auch bisher nicht so in der öffentlichen Kritik. Nicht nur in der linken Kritik, sondern in einer breiten öffentlichen Kritik. Da kann man sich auch bürgerliche Zeitungen anschauen, wie die über die Geheimdienste zurzeit berichten. Ich glaube, das hätten die sich so vor 10, 20, 30 Jahren auch nicht träumen lassen. Mit diesen zwei positiven Punkten möchte ich jetzt enden und wünsche mir gemeinsam mit Ihnen und euch eine angeregte Diskussion. Ich habe für die Diskussion ganz einfach einen einzigen Wunsch. Bei diesem Thema könnte ich auch eine Woche hier vorne sitzen, aber da müsste irgendjemand auch für Verpflegung zwischendurch sorgen. Es ist sehr umfassend. Ich musste eine gewisse Auswahl treffen und ich bitte Sie, euch ganz einfach, dass wenn ihr denkt, warum wurde das Thema jetzt nicht angesprochen, das bitte nicht als Vorwurf zu formulieren, sondern einfach nach dem Thema fragen. Das ist einfach für alle dann angenehmer. Vielen Dank. Ja.